Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ach ja, die Weihnachtszeit, ist das nicht schön? Man geht auf den Weihnachtsmarkt, trinkt einen Glühwein. Man geht vielleicht Schlittschuh laufen mit seinen Kindern oder trinkt abends einen warmen Tee. Aber all das ist auch gefährlich. Was ist, wenn man das Kind mit dem heißen Tee verbrüht? Was ist, wenn das Kind schwer stürzt auf der Eisbahn und sich verletzt? Oder wenn es sich auf dem Weihnachtsmarkt an einer Mandel verschluckt? Auch das kann passieren tatsächlich. Und das kann tatsächlich zu einem ärztlichen Notfall werden. Darüber reden wir heute bei den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Und wenn wir über Kindernotfälle reden, dann haben wir, glaube ich, heute einen Gast da, wie es ihn besser zu diesem Thema gar nicht geben kann. Sie ist nicht nur Kinderärztin, Intensivmedizinerin und Notärztin, sie arbeitet auch als Trainerin und Dozentin für Eltern, für Rettungsdienste und alle, die sonst beruflich mit Kindern zu tun haben. Sie ist auch Autorin, Podcasterin, also sozusagen Kollegin. Und ja, sie ist eigentlich auch eine Influencerin, kann man sagen. Sie hat bei Instagram, habe ich gesehen, 2500 Follower, 8000 sind sogar bei LinkedIn. Also ich glaube, bei den Kinderdocs wären wir froh, wenn wir so viele hätten, kann ich nur sagen. Herzlich willkommen in unserer Runde, Dr. Katharina Ried. Toll, dass Sie da sind.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier alle zuhören beim Podcast und ich bin schon gespannt, wie sich das Gespräch hier entwickeln wird. Kindernotfälle sind nämlich gar nicht so häufig und deswegen denken ganz viele Menschen, ja, wird schon nichts passieren oder wenn was passiert, dann rufe ich einfach schnell die 112. Doch es gibt ganz viele Dinge, die Sie zu Hause als Eltern auch schon erledigen können. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Das ist super. Genau das tun wir. Zu unserer Runde gehören natürlich auch unsere Kinderdocs. Und das sind wie immer die Hamburger Kinderärztinnen Dr. Claudia Haupt. Hallo Claudia.
Hallo.
Und Dr. Charlotte Schulz. Hallo Charlotte.
Ja, hallo Achim.
Ja, Katharina, ich habe im Vorwort deines Buches, ich sagte einfach du, weil da habe ich gelesen, es ist wichtig, dass man in der Notfallmedizin gleich zum Punkt kommt und nicht große Umschweife macht. Deswegen bleiben wir heute beim Du. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, was Eltern so viel Angst macht wie Kindernotfallmedizin. Aber was wir vielleicht erstmal klären sollten, was ist überhaupt ein Notfall? Wann ist es ein Notfall?
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, sowohl für Eltern als auch für ärztliche Kollegen, die jetzt nicht jeden Tag mit Kindern zu tun haben. Aber da gibt's ein ganz einfaches Tool und das kann man auch als Eltern sehr gut anwenden, um rauszufinden, ob mein Kind jetzt wirklich schwerwiegend krank ist oder ob es eigentlich noch geht und ich das Kind zu Hause in der Hausapotheke mit den Mittelchen behandeln kann oder aber eben ohne die 112 gleich zu rufen, mal kurz zum Kinderarzt fahren kann oder es einpacken kann, um in die Kinderklinik zu fahren. Und das heißt pädiatrisches Beurteilungsdreieck. Da beurteilt man Dreieck, drei Seiten, einmal den allgemeinen Zustand, man guckt sich quasi an, ach, wie sieht das Kind eigentlich aus? Guckt das noch rum? Agiert das noch gut? Ist das freundlich, lächelt es? Bewegt das noch alles? Oder ist das irgendwie steif wie ein Brett? Hat einen starren Blick? Wirkt komplett schlecht drauf? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Atmung. Das heißt, man schaut sich so ein bisschen an, wie schnauft das eigentlich? Schnauft das schneller? Schnauft das irgendwie total flach und gar nicht so, wie ich es sonst kenne? Macht das komische Geräusche beim Ein- oder beim Ausatmen? Oder hat das so eine Schaukelatmung oder so komische Bewegungen von den kleinen Nasenflügelchen? Oder ja, sieht das eigentlich irgendwie blau aus oder komplett strange? Mhm. Und Punkt Nummer 3 ist der Kreislauf. Das heißt, wenn ich mir mein Kind angucke und die Haut so anschaue, dann ist ein Kind was Gesundes, ist ja eigentlich rosig, so wie man es kennt, ne? Und nicht blass oder marmoriert oder hat eine längere Rekapillierungszeit. Das benutzt man immer sehr gerne.
Was heißt das?
Benutzt man immer sehr gerne, gerade in der Medizin, wenn man den Kreislauf ganz fix beurteilen will, dann nimmt man einfach seinen Finger, macht das T-Shirt oder was auch immer so ein bisschen runter, dass man das Brustbein vom Kind ganz gut sehen kann, drückt da mal 3 Sekunden drauf, also zählt bis 3, lässt wieder los und schaut, wie schnell sich diese Stelle wieder füllt. Und das sollte unter 2 Sekunden betragen, damit man weiß, okay, der Kreislauf ist eigentlich ganz in Ordnung. Das heißt, wenn man die 3 Dinge berücksichtigt und noch so ein bisschen das Bauchgefühl einbaut, also die Einschätzung von einem selbst, weil man kennt ja in der Regel sein Kind eigentlich schon ganz gut, so über die Dauer der Zeit, und vielleicht nochmal zum Äußersten schreitet und wenn man es auspackt, nochmal die Temperatur misst, mal in die Windel guckt, ist da noch alles feucht oder wie sieht eigentlich der Stuhlgang aus. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann kann man eigentlich ganz gut einschätzen, ob das Kind gerade noch in Ordnung ist oder ob man Hilfe braucht.
Aus unserer Erfahrung sind Eltern oft aber so erschrocken, gerade wenn Dinge plötzlich passieren, dass das dann ein bisschen schwierig ist zu rekapitulieren, woran sollte ich noch denken. Und ich glaube, was du gesagt hast, das Bauchgefühl, das ist ganz, ganz entscheidend. Und Eltern kennen ihre Kinder und wissen, glaube ich, intuitiv, wann wirklich Not ist. Und dann ist es auch richtig, die 112 zu rufen. Und im Zweifelsfall, gut, ist sie einmal umsonst gekommen. Wir reden nicht darüber, dass die 112 beim Schnupfen gerufen wird. Aber wenn es eine Situation ist, die für Eltern schwierig einzuschätzen ist und die sie ganz große Sorgen haben lässt, dann sollen sie sich wirklich die Hilfe rufen. Ne?
Sag doch mal, Katharina, was sind denn die häufigsten Gründe, warum ihr angefordert werdet? Abgesehen von den nicht so notfallmäßigen Notfällen.
Also grundsätzlich ist es so, man kann wirklich sagen, dass die Meldebilder Luftnot, Krämpfe und Traumata ungefähr 80% aller Kindernotfälle ausmachen. Das heißt, ganz häufig jetzt im Winter, Pseudokrupp, der ein oder andere kennt, dieses komische Geräusch beim Einatmen, dieser bellende Husten, genau dieses
Claudia, würdest du mal eben bitte? Ja. Der kann nämlich hervorragend solche Geräusche.
Ich kann den imitieren. Inspiratorischen Stridor halt nachmachen. So hört sich dann das Einatmen an.
Genau, und die haben so einen bellenden Husten und es hört sich so ein bisschen an wie eine Robbe oder so ein Hund. Und das ist was, wo man ganz häufig gerufen wird, weil das wirklich den Eltern super Angst macht, wenn die das erste Mal erfahren mit ihrem Kind. Dann denken die wirklich, oh Gott, was ist das denn hier los? Und rufen die 112. An sich ist das Krankheitsbild nicht lebensbedrohlich, also der normale Pseudogrupp, aber es wirkt einfach so und deswegen werden wir häufig dorthin gerufen.
Man sollte in so einem Fall auch die 112 rufen oder nicht? Das wäre jetzt die Frage.
Also es ist so, wenn die Eltern nicht einschätzen können, die können ja nicht diagnostizieren, dass es ein Pseudogrupp ist. Also die können, wenn sie die Symptome nicht kennen, können die es nicht einschätzen. Und die Differentialdiagnose, also das, was auch sein kann, wenn man zum Beispiel sich nicht gut auskennt, ist die Fremdkörperaspiration. Das heißt, so kleine Kinder, die das haben, also genau die Symptome, die können auch mal irgendwas verschluckt haben und es in die falsche Röhre gerutscht.
Wobei der Pseudogrupp vielleicht einmal da aus praktischer Sicht, der Pseudogrupp-Anfall, der ist ja etwas, was in der Nacht aus oft sogar Gesundheit heraus, die haben vorher vielleicht ein kleines Schnüpfchen gehabt. Mitten in der Nacht geht das Gebelle und das Geziehe los. Das sind dann ja nicht die Situationen, wo das Kind sich an irgendwas verschluckt hat, normalerweise. Mhm. Aber trotzdem wird das natürlich immer mit berücksichtigt. Viele, viele, um deine Frage zu beantworten, Achim, viele, viele Eltern kommen direkt am nächsten Morgen in die Kinderarztpraxis oder fahren nachts in die Klinik. Und einige besonders Besorgte, die rufen dann Katharina und ihr Team.
Ich finde das völlig legitim, denn es ist wirklich so, wie
vor allen
du sagst,
wenn sie es nicht kennen,
beim
ne?
ersten Mal ganz schwer einzuschätzen. Aber es ist so charakteristisch, dass wenn es das nächste Mal auftritt und die Eltern gut instruiert wurden, was zu tun ist, brauchen sie nicht mehr die 112 zu rufen. Ne?
Das haben wir ja auch mal besprochen, ja. Und wie ist es mit Asthmaanfällen, wo wir jetzt bei der Luftnot sind?
Also Asthma ist ja was eher so häufiger im Spätsommer tatsächlich auftritt, durch dieses Gewitter Asthma. Das heißt, nach diesen ganzen, wenn die Pollen aufgewirbelt werden, dann haben die wieder richtig ein Problem. Im Winter sehen wir das manchmal im Beisein von Virusinfekten, also wenn die dann so ein infektgetriggertes Asthma haben. Aber meistens ist es so ein bisschen Mischmasch zwischen Asthma und Bronchitis, sodass man da therapeutisch einfach so vorgeht, dass man die inhaliert. Mit antioxidativen Mitteln, also Salbutamol, Atrovent und einfach schaut, dass man die so weit stabilisiert, wenn die Eltern mit den Mitteln, die sie zu Hause für das Kind schon vorrätig haben, nicht wirklich zu Rande kommen.
Und so richtig bedrohliche Luftnot, wo du dann auch tatsächlich sagst, so, hier geht's ins Eingemachte?
Genau, also in der Regel sind das wirklich Aspirationen. Also das sind dann wirklich die Notfälle, wo die Eltern anrufen und sagen, oh Gott, mein Kind hat irgendwas in die falsche Röhre gekriegt, ist blau angelaufen, jetzt macht's gar nichts mehr. Also wo wir wirklich hinkommen und die Patienten wirklich schwerste Probleme haben oder sogar schon wirklich schlaff da liegen und in der Reanimationssituation.
So wie bei
liegen.
Der Mandel auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, richtig. Und so wie bei der Mandel auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist tatsächlich, ich mache das jetzt schon seit 5 Jahren als Notärztin da draußen und ich bin zweimal zu so einem Fall gerufen worden. Das hört sich jetzt wenig an. Aber wenn man dann mal so ein Kind da liegen hat, was wirklich eine Mandel an der Stelle stecken hat, wo man gar nicht rankommt, man wirklich nur so schnell wie möglich schauen kann, dass man das intensivmedizinisch betreut und das wieder entfernt in Fremdkörper, dann ist das schon wirklich was, was allen Beteiligten Angst macht. Und deswegen ist Prävention das A und O. Kleinkinder sollten auf keinen Fall im Endeffekt so auch Mandeln in die Hand bekommen. Und ich weiß, es ist so anstrengend und schwierig, gerade wenn die ältere Geschwisterkinder haben. Ich meine, man kennt es ja, ne? Also wenn man das jüngste Kind in der Familie hat, dann hat man offensichtlich die ganzen Attacken von den Geschwistern schon überlebt, die ja Mandeln oder sonstiges angeboten haben, weil sie die ja so toll finden. Und man selber als Säugling kann es vielleicht noch gar nicht essen, weil man auch noch keine Zähne hat, um die klein zu kauen. Also da muss man wirklich einfach aufpassen.
Und auch bei der Erdnuss und auch bei der Cashew und auch bei der Haselnuss, ne? Ja, da können wir ja überleiten eigentlich, weil Nüsse ja auch Allergien und zwar schwere allergische Reaktionen auslösen können. Da kannst du ja vielleicht auch nochmal was zu sagen. Passt auch in die Weihnachtszeit.
Oh ja, ne? Wenn dann die Kinder, die jetzt zum Beispiel den ersten oder zweiten Geburtstag feiern und noch nicht so viel mit bestimmten Lebensmitteln zu tun hatten und dann plötzlich der Zimtstern kommt oder die Haselnuss da gemahlen wird und dann kann es wirklich dazu kommen, dass die verschiedene Symptome zeigen, die darauf hinweisen, dass es sich um eine allergische Reaktion handelt. Und das muss nicht immer nur Ausschlag sein oder Schwellung oder Luftnot. Das kann tatsächlich auch mal sein, dass die Kinder Durchfall kriegen oder erbrechen oder Kreislaufprobleme. Das heißt, bei Kindern ist es ja so, bei denen ist es nicht so, dass die jetzt plötzlich niedrigeren Blutdruck haben, sondern dass sie sich so zurückziehen, ein bisschen stiller werden, schnellere Herzfrequenz kriegen. Und dieser Blutdruckabfall, der kommt ganz am Schluss erst. Das heißt, diese Kinder kompensieren ja ewig. Und wenn die solche Symptome zeigen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich die 112 ruft. Weil gerade Nahrungsmittel, die sind ja nicht wie so ein Insektenstich im Sommer. Wenn man den so weggeschnipst hat, ist das Gift quasi erledigt. Das heißt, da wird nicht mehr weiter reingepumpt in den Körper. Aber die Haselnuss ist ja im Kind. Und dann wird es immer weiter freigesetzt. Und deswegen ist es super wichtig, dass wenn man Notfallset schon zu Hause hat, dass man das auch wirklich anwendet. In der Regel wird man ja geschult, bevor man so ein Teil mit nach Hause bekommt. Das heißt, man kriegt genau
ganz
erklärt.
Kurz einmal vielleicht noch für die Eltern. Wir reden hier über diesen Notfall-Pen, ne? Also die Adrenalinspritze. Darum geht's, ne?
Das genau. Genau, also normalerweise wird einem ja ganz genau erklärt, was man damit machen soll. Das heißt, in diesen Päckchen sind in der Regel verschiedene Medikamente drin. Das Allerwichtigste ist der sogenannte Adrenalin-Autoinjektor. Das ist so ein Teil, was vorne und hinten eine Kappe hat. Man zieht im Endeffekt eine Kappe ab, da ist der Stöpsel drunter, auf den man draufdrückt. Und man zieht die andere Kappe ab und da unten drunter ist diese kleine Nadel. Und dann ist es wichtig, dass man dieses Ding wirklich in den seitlichen Oberschenkel vom Kind einführt und richtig randrückt und nicht nur ein paar Sekunden, sondern wirklich laut bis 10 zählt, damit diese Spitze auch die Chance hat, aus diesem Autoinjektor auszufahren und das Medikament zu injizieren. Wenn man das zu schnell wieder wegmacht, kommt nichts an im Kind. Das ist die Nummer eins. Und danach wirklich einfach kreislaufstabile Lage und die anderen Medikamente einflößen, wenn das Kind noch bei Bewusstsein ist. Das heißt, wenn das Kind noch schlucken kann und atmen kann, dann kann man dem wirklich den Celestamine-Saft, der da drin ist, oder aber den Cetirizin-Saft, der da drin ist, oder aber was auch immer, also Cortison und auch Antihistaminika einverleiben. Das ist nichts, was sofort hilft, aber das führt dazu, dass die Reaktion im Verlauf nicht so schlimm wird.
Aber es rettet eben nicht das Leben, ne? Und wir erleben das häufig, dass Eltern sich trauen, die oralen, also die zum Schlucken Medikamente zu geben und den potenziell lebensrettenden Pen, der wird halt nicht eingesetzt. Ne?
Aber da haben wir ja so einen ganz guten Ausblick. Wir erwarten hoffentlich irgendwie im nächsten Jahr, aber wohl leider doch erst zum Ende 2025, Adrenalin als Nasenspray. Und das wird die Hemmschwelle deutlich senken, das zu geben. Und da glaube ich, wird vielen Kindern, aber auch Erwachsenen eben viel, viel schneller noch geholfen werden.
Das wirkt auch genauso schnell wie ja. So eine Spritze.
Über die Nasenschleimhaut, ne? Kann ich noch was fragen, Katharina?
Klar,
was gerne. Ist denn eigentlich mit Vergiftungen? Seht ihr das auch öfter?
Ich wollte ganz kurz, bevor du loslegst mit den Vergiftungen, noch kurz was zu dem Nasenspray sagen.
Logisch.
Weil, also ich habe tatsächlich einen Beitrag dazu gemacht, der wurde auch irgendwie über 60.000 Mal geklickt, Gott sei Dank, weil viele sich für das Thema interessieren. Aber die Zulassung ist erst ab 30 Kilo aufwärts. Ja, den Anapen, also den Autoinjektor mit Adrenalin, kann man ab 15 Kilo benutzen. Mir wäre es im Notfall völlig egal, wenn ich das Ding da habe und das Kind vor mir liegt und irgendwie 12 Kilo wiegt oder so, ich würde es ihm trotzdem geben.
Klar.
Aber man muss einfach wissen, irgendwo gibt es solche Grauzonen und Was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, super wichtig, in diesen ganzen Erste-Hilfe-Kursen für Erzieherinnen und Lehrer wird immer gesagt, jo, ihr dürft das Zeug nicht verabreichen. Doch, Leute, ihr dürft es verabreichen und ihr müsst das verabreichen.
Danke. Das ist ein Streit, den wir hier immer führen. Ein Kampf gegen Windmühlen. Und übrigens, wo du das gerade sagst, was richtig, richtig schlimm ist, ist, dass in den großen Schulsystemen, Standort A, Standort B, die Kinder, die wirklich so einen Adrenalinpen haben, zum Beispiel Wespenstichallergiker oder so, da ist das Ding eingeschlossen am Standort A. Eine Person hat den Schlüssel, die ist nicht auffindbar und an Standort B wird das gebraucht. Das ist wirklich ganz schwierig. Wir instruieren die Eltern immer, dass sie dafür kämpfen müssen, dass das Notfallset am Kind bleibt.
Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage zu diesem Pen. Sollten alle Eltern so einen Pen zu Hause haben oder betrifft das wirklich nur die, bei denen berechtigter Verdacht besteht, dass es eine Allergie gibt?
Also der Pen wird immer erst dann ausgehändigt an die Eltern und ist denen auch in diesem Rahmen erklärt, wie es funktioniert, wenn das Kind so eine Problematik hatte. Das ist ja Adrenalin, das ist ja ein Medikament, was hochpotent ist, was da pur in diesem Anapen drin ist. Und das ist nichts, was man einfach irgendwie mal in ein Kind rein spritzt, wenn es einem gerade so in den Sinn kommt. Und deswegen müssen die Eltern da aufgeklärt werden. Aber wenn man die Symptome hat und weiß, es ist eine Anaphylaxie, also eine allergische Reaktion, die über die normalen, ich habe ein bisschen Rötung, ich habe ein bisschen Juckreiz und mir schwillt irgendwo am Zehennagel irgendwo was, also weit weg von dort, wo es gefährlich ist, dann muss man wirklich diesen Anapen benutzen eben. Und was ich gerade auch noch sagen wollte, ist wirklich, denkt dran, immer zu gucken, wenn das Kind älter wird und schwerer wird, dann kann es sein, dass dieser Autoinjektor plötzlich eine viel höhere Dosis braucht. Da gibt es 3 verschiedene Stufen, die erhältlich sind. Also einmal für Kinder von 15 bis 30, dann von 30 bis 60 und über 60 Kilo dann für die Erwachsenen. So. Und deswegen immer dran denken, dass man die anpasst an das Körpergewicht, wenn das Kind älter wird. Und auch, dass man wirklich schaut, dass das Ablaufdatum noch in Ordnung ist. Weil wenn das Ding abgelaufen ist, klar, also es wird jetzt nicht irgendwie schlecht wie Milch oder so, ja, also man kriegt da jetzt keine Vergiftung von, aber das Ding wirkt halt nicht mehr. Ja, das ist wie bei Antibiotika, wenn man diese Tabletten im Schrank hat und dann halt ein Antibiotikum nimmt, was abgelaufen ist, dann ist halt der Wirkstoff einfach irgendwann weg. Und aber nochmal, das ist super wichtig.
Ganz kurz zu deiner Frage zurück. Nein, nicht alle Eltern sollten in ihrer Hausapotheke den Anapen haben.
Hätten wir jetzt geklärt.
Gut. Okay. Vergiftung?
Vergiftungen sind tatsächlich auch wirklich häufig, was man dazu sagen muss, häufig zwar ja, aber selten wirklich schwer. Das heißt, viele Kinder, die verlustieren sich dann an dem Schrank mit den Putzmittelchen bei der Oma, weil die hat es jetzt vielleicht nicht irgendwie weggestellt oder nicht dran gedacht oder man ist zu Besuch irgendwo und dann stehen die da halt rum. Und diese ganzen Putzmittel, die beinhalten heute Bitterstoffe. Das heißt, wenn so ein normal entwickeltes Kind dieses Putzmittelchen da den Deckel aufkriegt und dann einmal kurz probiert, dann wird es ganz schnell merken, was ist denn das denn? Und meistens erschrecken die dann und kippen das vor lauter Schreck an sich ran. Dann stinkt das Kind aus diesem Zeug, hat aber wirklich nur einmal die Zunge rangesteckt und sonst geht's ihm gut. Und die Eltern kommen dann, rufen den Giftnotruf und sagen, oh Gott, mein Kind hat diese ganze Flasche leer getrunken. Klar, da muss man drauf eingehen, da muss man sich drum kümmern. Aber meistens fährt man dahin, das Kind ist fidel, hat keine Symptome, man guckt in den Mund, sieht, okay, da ist nichts verätzt, das sieht gut aus. Es gibt natürlich Mittel, die wirklich schlimm sind. Chlorreiniger zum Beispiel.
Mhm. Backofenreiniger, ne?
Backofenreiniger. Aber in der Regel diese normalen Spülimittel, da haben die überall Blasen aus dem Mund. Da kann man dann Saab Simplex in die Kinder reinkippen, also Semedicon, was so ein bisschen entschäumt. Da kann man auch nicht zu viel geben. Da einfach die Flasche und fertig. Und bei anderen Dingen, die wirklich gefährlich sind, die sind seltener, aber da muss man wirklich sofort handeln und nicht nur einen Giftnotruf anrufen, sondern direkt die 112. Das ist dann, wenn die Kinder Medikamente von den Großeltern in die Finger kriegen oder von Besuch, der kommt. Und wenn diese Medikamente zum Beispiel blutdrucksenkende Medikamente sind oder aber auch eben Mittel, die auf die Vigilanz, also auf das Bewusstsein sich einwirken. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Schmerzmittel oder die Antipsychotika von Oma oder Opa einschmeißt.
Ja, die Schlaftablette, ne?
Genau. Bei den Opiaten muss man dazu sagen, dagegen haben wir ein Gegengift dabei. Das ist sogenannte Naloxon. Das heißt, wenn man so ein Kind sieht, das liegt da, ist bewusstlos, nebendran Tablettenblister, Opiat und hat Stecknadelkopf, große Pupillen, dann, also das Schwarz im Auge, genau, ist ganz, 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 ganz eng. Dann kann man davon ausgehen, dass es so eine Vergiftung hat durch Opiate. Das ist ganz typisch und kann man Naloxon geben. Und zwar muss man das tatsächlich nicht spritzen. Also wir haben das als Nadel für den Oberschenkel wieder mit dabei, so wie das Adrenalin auch. Aber man kann das auch als Nasenspray geben. Das ist schon zugelassen und das ist wirklich sehr praktisch zur Verabreichung.
Was ja auch vielleicht an der Stelle passt und was ich finde sehr tricky ist, wenn du das gesagt hast mit dem fiesen Geschmack, das ist natürlich irgendwo ein Schutz. Aber was eine lange Zeit ziemlich problematisch gewesen ist, ist ja das Lampenöl gewesen. Ne? Das war wunderhübsch, es duftete und eine winzige Menge, also schon die, bis du merkst, dass das überhaupt nicht gut ist, die würde ja schon reichen durch diese wahnsinnig spreitenden Eigenschaften, dass das in die Lunge gelangt. Ne? Und deswegen ist das auch was, was man immer sehr deutlich sagen muss, finde ich, dass das überhaupt nicht zugänglich sein darf für Kinder. Es hat meistens eine hübsche Farbe und einen Duft.
Ich glaube, wir können alle ziemlich viele Geschichten dazu erzählen. Jeder hat auch so sein, so ein bisschen sein Erlebnis oder das furchtbarste Erlebnisse. Und ich denke auch, man sollte nochmal sagen, Aschenbecher, Zigarettenkippen, was so rumsteht auf Couchtischen, das wird ja auch von den Kindern, die sehen ja, dass die Erwachsenen das im Mund hatten und nehmen ja ohnehin alles in den Mund. Das sind, ne, solche Sachen auch ganz gefährlich.
Und wollen wir nochmal was zu Krämpfen? Vielleicht? Weil die ja sicher werdet ihr auch relativ häufig zu Fieberkrampf und Co. gerufen.
Ja, gerade so in der Infektzeit jetzt, wenn die Kinder wieder Infekte kriegen und hochfiebern oder so. Oder ja, also wir werden häufig gerufen, die Eltern sagen dann, oh Gott, mein Kind krampft und die denken, das stirbt. Also die denken wirklich, dieses Kind stirbt und wenn man hinkommt, ist der Krampf meist schon vorbei. Weil es einfach ein einfacher Fieberkrampf war, der dauert so 2-3 Minuten. Die Kinder krampfen von oben bis unten, so symmetrisch, gleich. Die haben offene Augen, einen starren Blick. Und nach 2-3 Minuten sind die schlaff wie ein Kartoffelsack, müde, schnarchen so ein bisschen. Und dann ist wirklich wichtig, während der ganzen Zeit, auch wenn sich das jetzt super schwer anhört, weil man natürlich Panik kriegt, weil man denkt, oh Gott, dieses Kind, was ist los? Dass man Ruhe bewahrt. Dass man die 112 ruft. Dass man das Kind irgendwie so lagert, dass es sich möglichst nicht verletzt. Also wenn man zum Beispiel gerade irgendwo auf dem Fliesenboden ist, dass man was unterlegt oder so, dass es sich, wenn es mit dem Kopf hin und her schlägt, eben nicht verletzt, dass man nicht groß rummanipuliert, nicht festhält das Kind, dass man nichts in den Mund steckt. Also man sieht ja immer wieder, dass die Leute ihre Finger da reinstecken, irgendwelche Brieföffner, die Finger sind ab, ja, wenn man Pech hat. Also wirklich aufpassen, nichts in den Mund stecken und dann einfach warten, es klingt ganz schlimm, bis der Notarzt da ist, und zwar am Patient, das Kind nicht alleine lassen. Gut, wenn man alleine ist, irgendwann muss man die Tür aufmachen, aber dass der Rettungsdienst reinkommt. Aber das ist ganz wichtig. Wenn das nicht der erste, sondern der zweite oder dritte Krampf ist, trotzdem die Rettung rufen. Man weiß nie, wie lange es dauert, bis der Krampf aufhört. Und meistens hat man dann aber ein Medikament zu Hause, Notfallmedikament, was im Endeffekt was beinhaltet, dass den Krampf eben stoppt. Und das sind sogenannte Rektaltuben, die sehen aus wie so Zahnpastatuben. Die macht man vorne auf, dann drückt man drauf, steckt es in den Po. Und wichtig, man hält das gedrückt, wenn man es wieder rausholt. Sonst macht es und dann ist es wieder in dieser Tube drin.
Wie beim Mini-Klistier.
So sieht's aus. Und alternativ gibt's auch, aber das ist für Fieberkrämpfe nicht zugelassen Medikament, was man in die Backentasche gibt. Das ist derselbe, im Endeffekt fast derselbe Inhaltsstoff. Das ist Midazolam auch. Das andere ist Diazepam. Das sind also beides Benzodiazepine. Und das wirkt auch sehr, sehr gut. Das hat man deswegen eingeführt, weil man dachte, na gut, wenn es das so ein 15-Jähriger ist, der dann in der Schule krampft, ist echt fies, dem vor allem die Hose runterzuziehen und ihm so ein Zäpfchen, also so eine Rektaltube zu verabreichen. Deswegen, das ist einfach geschickter im Umgang teilweise.
Ja, und die Größeren, die keine Fieberkrämpfe, aber dafür eine Epilepsie haben, die haben das ja auch eigentlich als Hauptmittel, ne?
Genau, dafür ist es dann auch zugelassen, genau.
Eine Sache, die uns ja doch immer so ein bisschen im Nacken sitzt bei den jetzt den fieberhaften Infekten und bei den Kindern, die schnell hoch anfiebern, schnell sehr krank sind, sind die möglichen Meningokokkeninfektionen. Und auch das ist etwas, wo du vielleicht nochmal was zu sagen könntest.
Wenn ich Meningokokken höre, dann ist es was, wovor man wirklich immer richtig Angst hat. Egal, ob man jetzt Arzt ist oder Laie. Das ist was, was wirklich, wenn man Meningokokken der Gruppe B erwischt, in 10% tödlich verläuft, trotz Intensivtherapie. Und das muss man wissen. Was man aber auch wissen muss, es gibt eine Impfung.
Und zwar nicht nur gegen B, sondern auch gegen die anderen Varianten.
Richtig, genau. Also es gibt eine Impfung. Ich weiß nicht, wenn du magst, Claudi, kannst du darüber kurz was erzählen?
Ja, das gibt es. Also wir machen das ja auch schon seit Jahren. Also früher gab es die Meningokokken-C-Impfung. Da haben wir 20 Jahre lang wie verrückt geimpft, haben das auf 6% zurückgedrückt. Dann kam B immer mehr hier bei uns in Europa und auch bei uns in Deutschland, der Serotyp B in Mode sozusagen. Das macht jetzt ungefähr 2/3 der Fälle aus. Dafür haben wir auch eine sichere und gute Impfung, die wir schon länger benutzen und die seit Januar endlich Standard ist. STIKO-Standardimpfung. Und es gibt eine Impfung gegen die Serotypen A, C, W, Y, die wir auch sehr den Eltern ans Herz legen, weil Y und W sehr auf dem Vormarsch sind. Früher haben wir das gemacht als Reiseimpfung für Amerika. Und jetzt ist das bei uns auch sehr gängig. Ja, wir sind alle sehr, sehr große Befürworter dieser Impfung, weil wir alle Mann unheimlich Angst vor diesen Meningokokken-Erkrankungen haben.
Genau. Und wann denken wir daran? Vielleicht das auch nochmal so als ein Wort. Ein hochfieberhaft erkranktes Kind mit schlechtem Allgemeinzustand, was dann typischerweise so an den Händen und Füßen, so am Ende sozusagen der Extremitäten, so punktförmige Blutungen kriegt, die sogenannten Petechien. Wenn wir so ein Kind in der Praxis haben, rufen wir sofort die 112 und fangen alle an zu rennen. Und im Zweifelsfall, wenn Eltern irgendwie einen Ausschlag sehen, von dem sie nicht sicher wissen und das abgrenzen können, sind das Petechien oder nicht, kommen sie gerne in die Notfallambulanz, dass wir uns das gemeinsam anschauen.
Ja, super wichtig. Also wichtig auch, nicht wegdrückbare kleine punktförmige Blutungen. Das heißt, wenn ihr da so drüber fahrt mit einem Lineal oder man sagt in der Medizin immer mit dem Glasspatel, aber den hat ja keiner irgendwie im Küchenschrank liegen. Also wenn man da so drüber fährt und es nicht weggeht, an den abhängenden Körperpartien geht's los. Deswegen wirklich Kinder, die im schlechten Allgemeinzustand sind, auch komplett ausziehen. Also nicht nur irgendwie von weitem Diagnose durch die Hose, sondern wirklich zum äußersten Schreien Kind ausziehen, Socken aus, Handschuhe aus, wirklich angucken. Und die können sich verbreiten und können konfluieren. Und ganz häufig wird es mit Windpocken verwechselt. Leute, Windpocken jucken wie Schwein. Petechien jucken nicht. Mhm. Ganz wichtig.
Und es geht dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Und es geht um wenige Stunden, ne, in denen dann die richtige Therapie auch beginnen muss. Genau, jetzt haben wir alle sehr erschrocken. Können wir vielleicht noch mal ganz kurz was zu Verletzungen sagen? Also wir alle sind ja mit Kindern hier zugange, beruflich, und wissen, der Kopf eines Babys macht 1/4 der Körperhöhe aus, als Vergleich bei uns 1/8. Und wenn ein Kind stürzt, stürzt es meistens mit dem Kopf zuerst. Wenn es noch ein Baby ist. Kannst du mal so ein paar typische Verletzungsmuster je nach Alter nochmal sagen?
Ja, also bei Säuglingen, du hast ja schon gesagt, der Kopf ist das größte Ding am Kind. Deswegen, wenn das der Schwerkraft folgend nach unten rasselt, dann in der Regel auf den Kopf. Das heißt, Kinder fallen häufig aus dem Tripp-Trapp-Stuhl runter oder aus dem Hochstuhl oder auch mal aus dem Arm der Eltern und landen in der Regel wirklich auf dem Kopf. In den meisten Fällen ist das gar nicht so hochtraumatisch. Das heißt, wenn es so aus dem Bett rollt auf den Hochflorteppich, dann prellt sich das irgendwie, hat es so eine kleine Beule, schreit einmal kurz, lässt sich dann gut beruhigen, ist komplett im weiteren Verlauf unauffällig. Wenn das aber plötzlich wesensverändert ist, wenn das anfängt zu erbrechen, wenn das euch nicht gefällt, anders ist als sonst, sehr schlaff, sehr müde ist oder wenn das bewusstlos ist, dann wirklich sofort die 112 anrufen. Das Kind auch nicht ins Auto verfrachten und zum Kinderarzt fahren damit, wenn das diese Symptome hat, sondern wirklich die Rettung anrufen, weil das Kind sich auf dem Rücksitz, da könnte das alleine schwer beurteilen, verschlechtern kann. Es kann unterwegs, wenn es im Kopf irgendwo blutet, das kann krampfen, ja, und es kann sich einfach verschlechtern. Ihr habt darauf keinen Einfluss.
Ist es also, generell, wenn ich da kurz mal dazwischenhaken darf, ist es generell eine schlechte Idee, das Kind sich zu schnappen und ins Krankenhaus zu fahren? Ich wohne zum Beispiel ganz in der Nähe vom UKE und bin unter Umständen schneller in der dortigen Notaufnahme, als dass ein Notarzt bei mir ist.
Also es kommt, wie gesagt, ganz drauf an, wie das Kind zurecht ist. Wenn das Kind bewusstlos ist, würde ich das nicht einpacken und ins Krankenhaus fahren. Dann würde ich das in stabiler Seitenlage so beurteilen, auch beobachten weiterhin, wie sich Atmung und Kreislauf verändern. Weil es kann unterwegs reanimationspflichtig werden. Und wenn es dann gerade hinten im Sitz ist, dann kriege ich das A nicht mit und B kann ich da nicht reanimieren. Und wenn ich reanimieren will, dann muss ich es raus aus dem Auto holen. Da ist es vielleicht kalt, im Winter schneit's. Das sind einfach schlechte Bedingungen. Also dann hole ich mir die 112 nach Hause, den Retter. Natürlich, weißt du, wenn es in Ordnung ist noch. Also wenn es gerade ausgucken kann, wenn es vigilant ist, wenn es normal schnauft, der Kreislauf in Ordnung ist und man nur den Eindruck hat, okay, ich brauche jetzt eine Zweitmeinung, irgendwie eine Mitbeurteilung durch einen Arzt. Natürlich kann ich das dann ins Auto packen und in die Klinik damit fahren.
Die kommen auch sehr häufig in die Praxis mit diesen Kindern, werden dann bei uns angeschaut. Aber da bin ich voll natürlich bei dir. Ein bewusstloses Kind möchte ich auch nicht haben, dass sie das primär zu uns bringen, wo wir es ja dann sofort weiterleiten würden, sondern da ist es dann natürlich was ganz anderes. Aber es ist natürlich ganz, ganz selten, dass Kinder nach so einem Sturz dann bewusstlos sind. Das Häufige ist, dass sie eine hühnereigroße Schwellung am Kopf bekommen, der im Bereich vom Hirnschädel, sagen wir immer, also praktisch alles oberhalb des Gesichts, eigentlich schrecklich aussieht, aber innerhalb von 2 Stunden wieder abzieht, als wäre fast nichts gewesen und dann ist da nur noch ein blauer Fleck. Und dann haben wir diese wenigen Fälle, wo wir das Gefühl haben, Hockeykugel ins Gesicht und solche Sachen, dass im Gesichtsschädel irgendwie eine Verletzung aufgetreten sein könnte. Das ist manchmal ein bisschen figelinsch. Da muss dann manchmal auch wirklich eine Bildgebung her, weil wir da was übersehen könnten. Aber eigentlich diese gestürzten Säuglinge und Kleinkinder, die noch in gutem Zustand sind, die können auch in die Praxis oder in die Notaufnahme.
Also wir sagen den Patienten eigentlich immer so grob Stehhöhe des Kindes. Ne? Wenn, also das ist das Elternbett, das ist, wenn die aus dem Stand blöd fallen, wenn sie jetzt nicht gerade auf irgendeinen Gegenstand oder eine fiese Kante drauf stürzen, eher unkompliziert, ne? Aber immer nach dem Zustand des Kindes muss man es natürlich beurteilen. Stürze vom Wickeltisch gehören wirklich auch im Krankenhaus angeguckt. Ne? Also alles, was aus höherer Höhe, von Papas Arm, gar nicht so selten Mamas Arm. Oder es ist das Kind im Kinderwagenaufsatz, 2 Henkel, einer rutscht aus der Hand, das Kind wird quasi ausgekippt auf dem Fußboden. Das alles kommt vor. Und nach bestem Wissen und Gewissen machen Eltern all diese Dinge und versuchen irgendwie ihre Kinder zu beschützen. Und es kommt trotzdem vor. Und ich glaube, es ist eben einfach nur wichtig, dass man dann eben sich die Hilfe sucht. Ne?
Was auch noch wirklich wichtig ist, du sagtest ja gerade, der Sturz vom Wickeltisch. Man muss sich vorstellen, wenn man erwachsen ist und aus 3 Metern Höhe nach unten stürzt, dann ist man ein Schockraumpatient. Das heißt, es ist ein Patient, wo der Notarzt kommt, wo der den komplett untersucht und schnell in die Klinik transportiert und da warten dann ganz viele Leute, die von allen Seiten gleichzeitig kommen und dich untersuchen. Wenn jetzt so ein kleines Neugeborenes vom Wickeltisch fällt, dann passt es in diese quasi Strecke von oben nach unten auch 3-mal rein. Ja, das ist wie wenn wir von 3 Metern nach unten rasseln, wenn wir dann mit dem Kopf auf dem Fliesenboden aufschlagen, dann ist es wirklich was auch wenn das Kind gleich brüllt und eine Beule hat, untersucht gehört. Mhm. Zumindest einmal ein Ultraschall durch die Fontanelle, damit kann man das ja auch gut beurteilen und ein Monitoring über 24 Stunden, um sicher zu gehen, dass nichts passiert. Und wenn das Kind mit der Mutter stürzt quasi auf dem Arm und so irgendwie 10, 15 Treppenstufen runterrasselt und dann da unten liegen bleibt, ist mir nochmal ganz wichtig, bitte, bitte, wenn das Kind nicht von alleine aufsteht, das nicht ermutigen, sich zu bewegen. Das soll so bleiben, wie es ist. Man ruft die Rettung. Man guckt nur, wenn es jetzt wirklich bewusstlos ist, dass es in eine Lage kommt, da gilt dieses Life before Limb. Das heißt, dass es gut atmen kann, ist wichtiger, als dass es gerade liegt. Das heißt, bevor es erstickt oder wenn es erbricht, am eigenen Erbrochenen erstickt, legt man es achsengerecht in die Seitlage. Also man versucht, die Wirbelsäule zu schonen. Aber wirklich da dann nicht das Kind hochnehmen auf den Schoß oder irgendwo hinbringen. Wir kommen so oft zu irgendwelchen Unfällen, wo wir uns fragen, wie ist das denn passiert? Da liegt ein Kind irgendwie auf dem Sofa, hat überall blaue Flecken und die Knochen stehen ab und irgendwie, das sieht alles ganz schlimm aus und man fragt sich, wie ist das denn passiert? Bis dann die Eltern sagen, naja, das ist da dem Opa-Freund, das ist da aus dem Fenster raus und gefallen und wir haben es schnell hochgeholt. Also wirklich dran denken, Gleichrettung liegen lassen und dann wirklich die erste Hilfe durchführen.
Mir wäre es sehr wichtig, dass wir ein bisschen die Kurve kriegen und also ihr, liebe Eltern, jetzt bitte nicht vor Angst bibbern, zu Hause irgendwie den nächsten Notfall irgendwie erwartet. Du hast anfangs gesagt, und ich glaube, das ist ganz gut, um darauf nochmal zurückzukommen, es ist selten, man muss sich ein bisschen dieser Gefahren schon bewusst sein und man sollte auch so nach gutem Ermessen und Bauchgefühl sich auch rechtzeitig immer Hilfe holen, gerade wenn man sich überfordert fühlt oder die Situation selber nicht einschätzen kann. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht so, dass das ständig jeden Tag passiert, Gott sei Dank.
Und mir wenn ist das noch passiert, mal, dann kann man sich darauf gut vorbereiten, ja, genau. Wie man dann reagiert.
Und das kommt nämlich in unserer nächsten Folge, vielleicht auch nochmal abschließend, weil das ja allen von uns wichtig ist und du das auch gleich zu Anfang gesagt hast. Das Bauchgefühl ist wichtig, immer. Darauf muss man auch vertrauen und Ruhe bewahren, damit man mit so, man ist ja so außer sich, wenn sowas passiert, damit man eben noch irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen kann.
Genau, und damit man Ruhe bewahren kann, ist natürlich auch immer wichtig, dass man weiß, was man da tut. Und wirklich üben macht den Meister. Und deswegen bitte, liebe Leute, kümmert euch drum, macht alle einen Erste-Hilfe-Kurs am Kind und zwar am besten schon, bevor ihr es bekommt.
Und nochmal danach bitte, weil dann wirkt es noch besser
richtig,
nach.
Richtig, genau. Und dann eben nochmal im Verlauf üben, üben, üben. Und es ist wirklich was, was man schnell mal zwischen Tür und Angel auch mit den Großeltern gemeinsam machen kann. Und dann fühlt man sich im Notfall auch sicherer.
Und hört doch einfach mal in unsere nächste Folge rein.
Die wird auch ganz spannend. Bevor ich die ansage, wer mehr über Notfallversorgung bei Kindern erfahren möchte, der oder dem sei natürlich das Buch von Katharina Ried wärmstens ans Herz gelegt. Das heißt Fit für den Kindernotfall von Fieber bis Reanimation. Ist erschienen bei Medhoch 2, kostet 29 Euro. Ich hoffe, das habe ich richtig nachgelesen. Und auf der Plattform mapadu.de, da gibt es auch Online-Kurse, wo man sich für den Kindernotfall fortbilden kann. Ja, in der nächsten Folge der Kinderdocs haben wir Juliane Kucks vom Schulungszentrum Lütt und Safe zu Gast. Und mit ihr sprechen wir dann darüber, wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass es gar nicht erst zu einem Notfall kommt, nämlich über Prävention. Darauf freuen wir uns schon alle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kinderdocs und natürlich besonders bei Katharina Ried, die
ja,
extra aus meiner Heimat, schwäbischen Heimat hierher gekommen ist. Nein, nicht nur für die Kinderdocs, aber auch. Und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.